Willkommen bei Glasklar, einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
Hallo Ralf.
Tobias, schön dich zu sehen.
Schön dich zu sehen und ich freue mich besonders auf das heutige Thema.
Ich auch.
Ich glaube, auf das haben wir lange gewartet. Und zwar geht es heute voll um Growth Hacking und auch, warum es nicht nur etwas für Startups ist. Mit der Julia Moll, sie ist Fractional CMO und Growth Hacker beim Digital Innovation Lab und mal bei mir im Team gewesen. Willkommen zurück, Julia.
Woo! Ja, schön, dass ich da bin.
Julia, wer bist du? Ich glaube, das ist wie immer die wichtigste Frage, dass wir wissen, mit wem haben wir es denn die nächsten 25 Minuten zu tun.
Genau, also ich bin Julia. Du hast es schon gesagt, ich bin Fractional CMO beim Digital Innovation Lab. Das Digital Innovation Lab ist ein Venture Studio. Also wir helfen Founder und Unternehmen dabei, aus ihren Ideen für neue Geschäftsfelder nachhaltige Businesses zu entwickeln.
Ich muss nochmal zurück. Was ist denn ein Fractional CMO?
Ein Fractional CMO ist, ich bin eigentlich Head of Marketing und gleichzeitig Marketer all in one für verschiedene Ventures. Genau, also ich tue meine Zeit für verschiedene Ventures in der Rolle vom Head of Marketing oder CMO investieren.
Was bietest du genau deinen Kundinnen und Kunden an? Also wenn ich jetzt sage, ah, das klingt spannend, ich will ins Growth Hacking hineingehen, ich kann mir vielleicht einen CMO intern nicht leisten oder ich finde vielleicht niemanden. Wie fange ich mit dir an zusammenarbeiten und was bedingt es, dass du loslegen
kannst? Genau. Wie fangen wir an? Wir starten eigentlich meistens mit einem Workshop oder einer Analyse, so wie praktisch jeder andere Dienstleister. Und dann gehen wir eigentlich recht tief rein. Es kommt ein bisschen darauf an, ob man schon Kunden hat oder nicht. Und dann gehen wir in der Analyse vor allem in unser Businessmodell, sind dort alle Überlegungen schon gemacht. Wir gehen in die Zielgruppe recht tief und vor allem wir gehen in die Customer Journey und schauen an, was würde Sinn machen, welche Phasen sind wie wichtig für dein Business. Genau. Und dann erste Experimente, Ideen sammeln und entwickeln.
Und bis jetzt klingt es wie reguläres Marketing. Mhm. Vielleicht müssen wir mal kurz den Begriff Growth Hacking miteinander klären, oder? Was ist denn Growth Hacking?
Growth Hacking ist eine datenbasierte Art und Weise, wie man Marketing macht. Und es geht ums Identifizieren und Skalieren von möglichst effektiven Massnahmen.
Wenn ich das so höre, weißt du, was ich mir immer wieder vorstelle? Ich weiss nicht, ob ihr Ninja Warriors kennt, wo man die Stange hebt und sich so aufhangeln muss. Wenn ich Growth Hacking höre, dann stelle ich mir so etwas vor und vielleicht auf jeder Phase oder Etappe, die ich geschafft habe, spielen dann Daten wieder eine Rolle. Wäre das ein Sinnbild? Können Sie sich das so vorstellen?
Ja, das ist eine lustige Überlegung. Soweit bin ich noch nie gegangen, aber es hat schon etwas von Ninja Warriors. Wir nennen uns auch Growth Task Force. Also wir versuchen immer möglichst schnelle Ergebnisse zu liefern und immer in möglichst kleinen Schritten zu denken, also super iterativ, wie wir vorgehen. Also wir offerieren nicht grosse Kampagnen, sondern wir versuchen wirklich kleine Experimente zu entwickeln, wo wir Schritt für Schritt vorwärts kommen, wo Daten eine super wichtige Rolle spielen. Also bevor wir etwas loslegen, überlegen wir immer, okay, was ist das Ziel und wie messen wir das Ziel dahinter von dem spezifischen Experiment.
Das heißt, kann man das so zusammenfassen, dass das Ziel ist, alle wachstumsrelevanten Faktoren für ein Business zu definieren?
Ja, das ist eine gute Beschreibung, ja. Genau, es ist mega breit. Es kann ein Channel sein, es kann Zielgruppe sein, es kann spezifisch in Bezug auf eine Massnahme in einem Channel sein. Darum ja, alle wachstumsrelevanten, wie ist es genannt?
Faktoren
ja.
Von einem Business, genau.
Mhm. Ich kann mir vorstellen, warum es vielleicht in einem Startup ein bisschen einfacher ist oder wenn man ein bisschen näher zu Growth Hacking ist, das hat wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem Startup oder so ein bisschen mit dem Entrepreneurial Mindset zu tun. Was braucht es denn für ein Mindset, dass ich dann überhaupt so in das Growth Hacking reinkommen kann?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, grundsätzliche Datenbasiertheit und eine Offenheit, um bestehende Annahmen über Bord zu werfen, Wahrheiten zu zu hinterfragen oder wahrgenommene Wahrheiten zu hinterfragen, wirklich offen sein, das von neuem anzufangen.
Ist das wirklich der Grund, warum etablierte Unternehmen mehr Mühe haben, in diesen Modus hineinzukommen, weil man vielleicht schon mehr Wahrheiten hat? Oder man hat etwas schon seit 10, 15 Jahren gemacht und irgendwie sollte jetzt sagen, da hat jetzt vielleicht irgendetwas anderes. Und dann schaut man vielleicht gar nicht so gerne an, weil man möchte es eigentlich so weitermachen, wie man es bis anhin gemacht hat.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Unterschied zwischen etablierten Unternehmen und Startups. Wenn wir mit etwas Neuem am Markt gehen, wir wissen praktisch nichts. Wir haben praktisch über alle Aspekte vom Businessmodell Hypothesen, manchmal ein bisschen fundierter, manchmal wissen wir es einfach nicht, bis wir am Markt gegangen sind. Und bei etablierten Unternehmen weiss man einfach schon mehr. Aber trotzdem gibt es Sachen im Umfeld, die sich verändern, die wieder worth testing sind, dass es wirklich noch so ist.
Ich würde da gerne noch mal ein bisschen nachfragen, weil diese Offenheit, ja, in meinem Kopf, also in meinem kleinen Kopf, ist das ein ziemlicher Ausschlussfaktor. Also wenn ich mir die Unternehmer so vorstelle, die ich kenne, sind die eigentlich alle mega krass davon überzeugt, zu wissen, wie ihr Business läuft. Und dann in dem Moment, wo du das in Zweifel ziehst, bist du möglicherweise auch relativ schnell wieder raus. Ist das so? Ist das die Realität?
Ist schon ein bisschen so, ja. wir nennen das den Founders Bias. Man ist immer so fest, also es gibt ja auch noch die Sunk Cost Fallacy, dass man schon so viel investiert hat, wird man es nicht wahrhaben, dass vielleicht Sachen nicht so sind, wie man angenommen hat. Darum ja, das begegnet uns schon auch immer wieder, dass man nicht alles unbedingt wieder über Bord werfen will, wo man schon das Gefühl hat, stimmt. Und man kann auch nicht jeden einzelnen Aspekt mit Daten belegen. Die Intuition ist immer noch ein wichtiger Treiber von vielen Sachen, aber ja, das ist uns tatsächlich auch schon begegnet.
Aber ich kann mir vorstellen, dass das besonders wichtig ist, oder? Also, dass so Unternehmen sagen, ja, wir wollen das. Also einerseits sind wir bereit, data-based oder driven anzuschaffen und andererseits tun wir auch investieren, dass wir zunehmend eine bessere Datenausgangslage haben. Das ist ja meistens bei etablierten Unternehmen auch der Fall, dass man vielleicht sehr viel Daten über das Kerngeschäft in dem Sinne hat, aber eigentlich über den Marketing- und Sales-Funnel relativ überschaubare Datenlage hat. Wie holst du das ab, das Commitment?
Puh, schwierig. Ich würde sagen, die meisten, die zu uns kommen, haben schon auch das Mindset. Und sonst wird es ihnen im Verlauf vom Start der Zusammenarbeit klar. Und wenn das Commitment nicht da ist, dann kommt es auch nicht zu einer Zusammenarbeit. Und das ist auch völlig fein. Also,
ja, genau das wäre mir dann dazu auch eingefallen. Wenn man keine gemeinsamen Ziele hat, muss man eigentlich so mutig sein und zu sagen, Leute, ich glaube mit uns, das wird nichts.
Genau.
Was ich glaube spannend fände, ist, wenn wir mal so einen konkreten Case durch so einen Growth-Hacking-Prozess durchgehen, oder? Weil das klingt jetzt im Büchli, oder? So alles sehr logisch und nachvollziehbar, klar datentrieben und klar Wachstumspotenzial zu identifizieren und dann und so weiter. Das können wir uns alle vorstellen oder eben auch nicht ganz so in der Praxis. Kannst du uns da durch ein Beispiel durchführen? Wie haben wir angefangen? Was ist Etappe 1, vielleicht 2 gewesen? Was sind vielleicht Überraschungen gewesen? Etc., dass wir uns das ein bisschen bildlicher vorstellen können.
Also grundsätzlich sind wir immer in diesem Vier-Phasen-Zyklus unterwegs von Analyse, Brainstorming, Priorisieren und Umsetzen. Und dann kommen wir wieder in die Analyse. Und wenn wir mit einer neuen Zusammenarbeit startet, dann ist die Analyse ein bisschen umfangreicher, weil wir auch den ganzen Kontext vom Case brauchen. Und ich mache es jetzt gerade anhand von einem Beispiel. Autobuster ist ein Venture, das wir dieses Jahr auf den Markt gebracht haben, zusammen mit 2 Founder. Genau. Dort haben wir angefangen mit einer Go-to-Market-Strategie, mit einem Brand, mal mit einer Landingpage. Also wir haben all die Sachen, die man einfach braucht, dass man überhaupt am Markt gehen kann, erarbeitet mit ihnen und haben erste Experimente definiert. Also wir haben den ganzen Funnel durchgedacht und haben mal eine Hypothese aufgestellt, wie wir zu neuen Kunden kommen für die Autoverkaufsplattform. Eine Hypothese war, dass Leute, die googeln, Auto verkaufen, potenzielle Kunden für das Produkt sein können. Also klassische Google Ads Search Kampagne. Kommen auf die Webseite, füllen den Kalkulator aus und werden so zu Kunden. Genau. Oder zu Leads schon mal, die nachher durch den Verkaufsprozess durchgehen. Die zweite Hypothese war mit Meta-Ads gewesen, dass wir sagen, okay, Leute, die Auto verkaufen, googeln, sind vielleicht noch nicht so weit oder sie haben eine andere Suchintention, wir müssen sie früher vorne abholen und wir machen mal einfach eine Meta-Ads-Kampagne, die ein bisschen breiter gestreut ist. Und wir schauen, kommen wir über einen Kanal Meta oder über einen Kanal Google günstiger zu neuen Kunden. Das war mal die Ausgangslage im Frühling.
Was ich spannend finde, ist, du redest von Experiment und Hypothese und lässt die sogar gegeneinander laufen, also so wie das rausgetönt hat. Kannst du so ein bisschen Best Practice sagen, wo lanciere ich denn ein Experiment? Also wie finde ich das denn überhaupt raus? Oder wo der Punkt ist, wo ich mit einem Experiment starte? Und wie muss ich denn eine Hypothese formulieren, dass ich sie nachher dann auch als bestätigt oder widerlegt kann annehmen?
Das Lancieren würde ich versuchen, oder es ist meine Erfahrung, dass immer irgendeinen Punkt von der Customer Journey anzusetzen, wo man gerade das Gefühl hat, hat man den grössten Hebel. Also wir haben die verschiedenen Phasen von Awareness, Acquisition, Activation, Revenue, Referral und Retention. Da gibt es verschiedene Varianten, aber das ist die, wo wir am meisten damit arbeiten. Und dann zu schauen, okay, wo ist gerade im Moment der Fokus, wo wollen wir Wert drauf legen und dann dort ansetzen mit einem neuen Experiment.
Also so wie dort tue ich den Nagel einschlagen sozusagen.
Genau.
Und dann tue ich eine Hypothese formulieren. Und wie mache ich das? Oder? Also es klingt so ein bisschen unimässig oder nicht? Also, oder? Und ich glaube, ich als Marketer denke, ja, jetzt muss ich so ein bisschen eine Uni-Abschlussarbeit schreiben. Ist es denn so kompliziert oder ist es viel einfacher?
Also man kann es kompliziert machen. Wir machen es nicht so kompliziert. Also für mich ist eine gute Hypothese im Growth-Hacking-Kontext, wenn es einfach eine klare Wenn-Denn-Formulierung ist und wenn es einen grossen Einfluss auf Growth hat und wenn sie in irgendeiner Form messbar ist.
Und was wäre jetzt bei Autobuster die Wenn-Denn-Hypothese konkret gewesen, wenn du jetzt nochmal müsstest formulieren?
Wenn wir Menschen, die nach bestimmten Keywords, ich finde, das muss man nicht schon in der Hypothese reinhaben, wenn wir Menschen auf unsere Webseite bringen, die nach Autoverkaufen suchen, können wir sie von unserem Produkt Autobuster überzeugen oder werden sie zu Leads für autobuster.ch.
Okay, nachvollziehbar, oder?
Absolut.
Ist nicht so kompliziert.
Relativ einfach. Ich wollte nochmal auf dieses Wort Experiment zurückgehen. Ich bin heute so ein bisschen der Querschläger. Also ich als Unternehmer mag keine Experimente. Ich mag nur Ergebnisse. Wie bekommt man die Leute dazu, tatsächlich an dem wirklich empfindlichen Nervensystem zu schrauben und zu sagen, ich bin bereit, ein Experiment zu veranstalten mit meinem Unternehmen, mit meiner Vision von Wachstum?
Das ist eine gute Frage. Was ich die Erfahrung gemacht habe, wenn es noch ein bisschen Skepsis gibt, dass man Experiment wählt, wo man jetzt nicht so als super risikoreich anschaut, sondern wo man ziemlich sicher ist, dass sie gute Ergebnisse liefern. Auch wenn dann vielleicht der Impact auf Growth noch nicht so gross ist, aber dass man möglichst schnell beweisen kann, dass das der richtige Weg ist.
Also wahrscheinlich hat es auch ein bisschen damit zu tun, die Tatsache in die Augen zu schauen, oder? Also ich glaube, ich glaube, wenn du heute als Unternehmerin oder Unternehmer noch nicht realisiert hast, dass der Markt dynamisch ist und wir nicht alles vorhersehen können, dann würde ich mir überlegen, etwas anderes zu machen. Also ich glaube, und was mir eben besonders gut gefällt, und ich glaube euch beiden auch, ist das Wort Experiment. Also das heisst, man will das bestmögliche Resultat erzielen, aber man ist sich bewusst, es kann auch ein verlustbares Risiko beinhalten. Also es ist eigentlich ehrlicher. Oder als wir lancieren ein Projekt mit diesen Google-Ads und am Schluss funktioniert nicht und dann haben alle keinen guten Job gemacht. Oder es gibt einen anderen Rahmen. Was sind deine Erfahrungen? Was verändert das Wort Experiment?
In meiner Erfahrung viel. Also das, was du vorher angesprochen hast, oder dass man viel risikobereiter ist oder dass es ein gefailtes Experiment ist und nicht ein gescheitertes Projekt. Ich finde, das klingt schon ganz anders. Und dass man Experiment, glaube ich, kleiner denkt und so in kleineren Schritt iterativer vorgeht, als wenn man gerade alles Projekt und Vorhaben nennt.
Es klingt auch ein bisschen nach Spielwiese. Das meine ich jetzt im positivsten Sinne. Also wenn ich mir vorstelle, du hast einen Kunden oder eine Kundin, die hat ein Problem mit dem Wachstum, das heißt, da ist ja eine bestimmte Drucksituation da. Das heißt, es ist ja nicht alles easy, warum ich dann jetzt zu dir, zu euch komme. Und dann könnte mir natürlich dieses Experiment auch den Freiraum geben, zu sagen, hey, wenn das alles so ernst ist, dann verlege ich mich mal auf eine spielerische Methode.
Ja, durchaus.
In der Vorbesprechung haben wir über das Framework geredet, das AAARRR, Zungenbrecher Framework. Kannst du vielleicht noch etwas dazu sagen?
Ja, genau. Also ich habe es vorher schon erwähnt. Das ist einfach eine Art und Weise, wie man Customer Journey kann benennen kann. Und das brauchen wir im Alltag viel. Und es hilft einfach, sich nochmal durch die Kundenreise durchzudenken und wirklich auch den Fokus zu legen, wo man an allem Punkt, dass man arbeiten will.
Also das heisst, ich lege das eigentlich aus und dann eben identifiziere ich, wo ich dran angehe.
Genau. Also ich lege es aus, ich überlege mir das. Meistens gibt es, je nachdem, wie lange man schon merkt, gibt es einen Status Quo und vielleicht gibt es eine Soll-Customer Journey. Und dann schauen wir, okay, in welcher Phase kann man was messen, wie tun wir den Erfolg von dieser Phase messen. Das eventuell im Excel oder im sogar Dashboard darstellen. Genau, und dann können wir die einzelnen KPIs pro Phase versuchen optimieren mit Experimenten.
Und das wird immer kollaborativ mit dem Kunden
genau.
definiert und festgelegt, dass er wie sozusagen auch dabei ist.
Genau, ich bin wie im Founder-Team dabei. Wir arbeiten super eng zusammen, ja.
Wir haben auch über Misserfolg geredet und dass die eben besonders wichtig sind. Was ist denn der Sinn von einem Misserfolg und wie gehe ich mit dem um und was könnten eben vielleicht etablierte Unternehmen von dem auch wiederum lernen? Wir sagen ja, Growth Hacking ist nicht nur etwas für Startups.
Ja, Misserfolge sind super wichtig und unvermeidbar und ich glaube, man sollte sie mehr zur Gewohnheit machen.
Punkt. Und wenn ist ein Misserfolg okay und wenn nicht?
Wenn er mehrmals passiert, ist, glaube ich, irgendetwas nicht gut am System. Dann muss man irgendetwas am System ändern. Und wenn er zum ersten Mal passiert und ja, ich glaube, das ist nicht vermeidbar, das ist auch gut.
Was hast du das Gefühl, Ralf? So ein etabliertes Unternehmen hat wahrscheinlich ein bisschen mehr Mühe, mit Misserfolg umzugehen. Wie schaffen wir es, mit Misserfolg umzugehen und es als eine Lernchance zu erkennen?
Soll ich dir direkt eine Antwort geben?
Ja, bitte.
Mir ist sie gleich eingefallen. Es gibt wohl eine Studie, die analysiert hat, welche Anstrengungen die Menschen in den letzten 100, 200 Jahren vorgenommen haben, um bestimmte Dinge zu entwickeln. Und die ist prozentual bewertet worden und da ist rausgekommen, dass 70% dieser Anstrengungen schiefgegangen sind und 30% tatsächlich Erfolge sind. Und wenn das wahr ist und wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt, dann müssen wir natürlich auch ganz anders mit dem eigenen Erfolg umgehen, weil wir sind ja keine Zauberer. Wenn das tatsächlich unser Los ist, dass wir mit 70% Misserfolgen umgehen müssen, und ich glaube, ich kann das auch persönlich unterstreichen, dann ist das einfach ein Modus, mit dem man ganz klar arbeiten muss, oder?
Also ich bin bei dir. Also wahrscheinlich ist Growth Hacking die ehrlichere Form von Marketing. Oder? Also dass man wie sagt, wir wissen noch nicht alles, darum machen wir ein Experiment, wir machen es in Etappen, weil wir müssen lernen. Misserfolg ist eine Lernchance. Also ich glaube, es ist einfach mehr in den Spiegel schauen.
Ja, kann man so auslegen, ja.
Was hast du das Gefühl, was sonst Unternehmen von Startups könnten lernen? Also du kennst ja beide Welten, oder? Du kennst etablierte Unternehmen, du kennst Startups und ich glaube, die einen können von den anderen lernen und umgekehrt. Was würdest du sagen?
Was ich mega spannend finde, das habe ich mal auf LinkedIn gesehen, ist so dass die Idee vom Experimentierbudget. Wir haben ja eine bestimmte Anzahl von Ressourcen, auch in etablierten Unternehmen, sei das in Stunden intern oder Budget extern, die man vergeben kann. Und ich finde das eigentlich nur eine spannende Idee, dass man einfach einen Prozentsatz festlegt und sagt, okay, mit dem machen wir Experimente. Und ich glaube, dieser Teil können etablierte Unternehmen von Startups lernen, dass sie dort versuchen, ein bisschen mehr wie Startups unterwegs zu sein und sagen, okay, dort gehen wir ein bisschen mehr Risiken ein, dort machen wir ein bisschen spielerische Sachen.
Das haut mich um. Super Idee.
Wir haben sogar eine Podcast-Episode mit JP Hagemann gemacht über das Thema. Also wenn ihr jetzt einmal hören sind, hört die frei. Zum Thema Unterlast. Also er nennt es Unterlast. Also dass man als Unternehmen muss sicherstellen, dass eigentlich die Mitarbeiter nicht voll ausgelastet sind, weil dann eben die Ideen entstehen oder dass dann die Innovation anfängt, gedeihen sozusagen. Ja, also wahrscheinlich sind es zwei verschiedene Formen von dem Innovationsbudget.
Ja, voll.
Würdest du gerne noch was loswerden wollen? Also, haben wir eine Frage vergessen, die total wichtig ist? Die dir am Herzen liegt?
Ich habe noch nicht gesagt, dass ich mich am Begriff Growth Hacking störe.
Und wieso störst du dich ab dem Begriff?
Weil es suggeriert, dass es gratis ist und dass es einfach so ein schneller Trick ist. Und das ist es eigentlich nicht. Das ist mehr ein System.
Hast du nicht das Gefühl, dass es auch... Also eigentlich ist es der Kern von Marketing. Also so wie ich glaube, oder wie wir lange immer von Digital Marketing geredet haben, Digital Marketing ist eigentlich ein Teil von Marketing. Und ich glaube, dass Growth Hacking eigentlich ein Grundverständnis von Marketing sollte sein. Und dass man das vielleicht jetzt in der Startup-Welt in einer höchsten Disziplin macht, darum kommt es vielleicht einen eigenen Namen über. Aber ich, also in meinem Grundverständnis, müsste Marketing immer nach Growth Hacking funktionieren.
Na schön, ja. Darum nennen wir es auch Growth Marketing.
Cool, eine neue Wortschöpfung.
Ja, Growth genau. Marketing. Du hast ja in der Vorbereitung auch von Go-to-Market geredet. Mhm. Das, und ich bin ja an der Inbound in Boston gewesen, und das ist ein Wort, das zunehmend überall erscheint und darüber geredet wird. Was hast du das Gefühl, dass das Wort Go-to-Market verändert? Oder was verstehst du unter Go-to-Market?
Go-to-Market ist der Moment, wo man seine Hypothese der Wirklichkeit aussetzt. Genau. Also für mich ist es der erste Schritt. Ich weiß nicht, was bei euch die Hypothese oder das Verständnis dahinter ist. Genau. Also der erste Schritt, der Markteintritt. Mhm. Wir reden von Go-to-Market und Growth. Go-to-Market ist, wenn man noch praktisch keinen Kunden hat oder vielleicht den ersten Pilotkunden. Und Growth ist, wenn man schon Kunden hat und man will das Business erweitern.
Also mein Verständnis ist eine neue Form von Marketing- und Sales-Team. Mhm. Also wenn ich von Go-to-Market-Team rede, bin ich das Marketing, Sales und Product und alles fractional. Mhm. Also dass ich eigentlich nicht mehr so die Silos habe, wo du bist Marketing und ihr seid Sales und hinter dran sind dann noch die von Product, sondern wir sind zusammen ein Go-to-Market, weil man gemeinsam eigentlich einen Auftrag hat. Und klar hat man seine Expertise dann oder seine Power-Skills sozusagen, aber zusammen geht es eigentlich darum, ein Produkt in den Markt zu bringen, im Markt zu halten und zu wachsen. Mhm. Und ich finde es aber noch spannend, wie so ein Wort eigentlich mega viel im Kopf kann verändern.
Weil, wenn es so heißt, also wenn ich auf den Markt kommen will und dann rückwärts denke, das ist ja mein Ziel, ich denke von dem Ziel rückwärts, dann bewerte ich wahrscheinlich die Schritte dahin anders. Ja, würde ich mal so mutmaßen.
Wahrscheinlich. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber für das sind die Gespräche vorhanden. Hey Julia, merci vielmals, dass du zu uns gekommen bist, über Growth Hacking geredet hast oder Growth Marketing und ich hoffe auf ein baldiges anderes Mal.
Yes. Merci vielmals, dass ich hier sein durfte.
Es war uns ein Vergnügen.
Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr könnt wachsen von dieser Episode, dann teilt sie doch gerne teilen mit einer Kollegin oder einem Freund. Folgt euch uns auf Social Media, natürlich auch der Julia, um die neuesten Insights zum Thema Growth Hacking oder Growth Marketing zu hören. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Episode.
Das ist «Glasklar», ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.